NZZ-Akzent. Hallo Jonas.
Hi David.
Du hast mir ein Video mitgebracht und ich sehe zwei ukrainische Soldaten. Sie halten Tablets in der Hand, ein telefonartiges Gerät. Ich höre Funksprüche und irgendwie hantieren sie mit etwas. Sieht aus wie ein Computerspiel.
Es sieht aus wie ein Computerspiel, ja. Ist aber alles andere als nur ein Spiel. Das ist tödlicher Ernst. Also wir sind hier an der Front bei einer Drohneneinheit und diese zwei Soldaten, die du siehst, die fliegen gerade mit ihrer Drohne über russisch kontrolliertes Gebiet in der Ukraine, um dort Granaten auf russische Soldaten abzuwerfen und sie zu töten. Wir sitzen mit ihnen in diesem Bunker, von wo aus sie die Drohne steuern und beobachten eigentlich diese Videobilder der Drohne auf diesem Tablet. Das ist alles in schwarz-weiß, das ist eine Wärmebildkamera.
Und das ist Echtzeit, ne?
Das ist Echtzeit, ja. Also wir sehen das, was die Drohne draußen sieht.
Okay.
Und die fliegt da über eine karge Landschaft mit Kratern von Artillerieexplosionen. Man sieht Bäume, vereinzelte Häuser und irgendwann fliegt diese Drohne über ein Feld und in diesem Feld sind ziemlich klar zwei helle Punkte zu erkennen.
Das sind?
Also hell ist warm und diese zwei hellen Punkte sind zwei russische Soldaten, die durch ihre Körperwärme halt sehr klar erkennbar sind.
Also das heißt, die Drohnenpiloten sehen den Feind.
Die Drohnenpiloten sehen den Feind und die russischen Soldaten können wohl die Drohne hören, wenn nicht gar sehen. Und der Pilot positioniert seine Drohne dann direkt über diesen russischen Soldaten und sagt dann, sie wissen, was jetzt kommt.
Im Ukraine-Krieg dominieren Drohnen das Kriegsgeschehen. Auslandredaktor Jonas Roth hat die ukrainischen Drohnenpiloten in der Ukraine besucht. Ich bin David Vogel. Und einfach, um das jetzt mal richtig zu klären, Jonas, du bist wirklich zu den Drohnenpiloten hingegangen. Also das sind wirklich die, die mit ihren Geräten den Tod von oben bringen.
Genau.
Und wen genau triffst du?
Wir haben für diese Recherche vor allem das sogenannte Achilles-Bataillon begleitet. Das ist ein sehr berühmtes Bataillon mittlerweile, weil sie gelten als eine dieser Einheiten, die den Drohnenkrieg besonders perfektioniert hat.
Okay.
Und zunächst haben wir dieses Bataillon in ihrem Hauptquartier besucht. Das ist in einer Ortschaft namens Kostjantinivka, 15 Kilometer von der Front entfernt in der Ostukraine. Und dieses Hauptquartier ist jetzt nicht irgendwie ein großes Militärgebäude oder eine Kaserne, sondern das ist eigentlich ein Einfamilienhaus, ein unscheinbares Gebäude mitten in dieser Stadt.
Okay.
Und im ganzen Frontgebiet sind Dutzende Aufklärungsdrohnen unterwegs und all diese Aufnahmen von diesen Drohnen laufen dort in diesem Haus zusammen. Und da sieht man eigentlich das ganze Schauspiel des Ukraine-Kriegs auf vier Bildschirmen. Man hat nicht nur die Landschaft und die zerstörten Dörfer, sondern sieht wirklich auch Leichen von russischen Soldaten, die irgendwo in offenem Feld liegen. Oder man sieht lebende russische Soldaten, wie sie in ihren Schützengräben hocken und nach oben schauen, weil sie die Drohne erkannt haben. Das läuft alles in diesem einen Raum zusammen. Und dort werden die Entscheidungen getroffen, wo greifen wir an, was machen wir.
Was mir jetzt gerade vorher aufgefallen ist, wie du das formuliert hast, also du hast von dem Drohnenkrieg gesprochen. Also kann man das wirklich sagen, das ist ein Drohnenkrieg?
Das hat sich zu einem Drohnenkrieg entwickelt, muss man vielleicht sagen. Also als der Krieg im Jahr 2022 ausgebrochen ist, wurde dieser zunächst wie ein konventioneller Krieg ausgefochten. Also da sind Panzer aufeinander losgefahren, da kam Artillerie zum Einsatz, wie man sich einen Krieg halt vorstellt. All diese Dinge sind immer noch im Einsatz, aber seit einiger Zeit schwirren da über dem ganzen Gefechtsfeld eine Unmenge von Drohnen, eigentlich an jedem einzelnen Frontabschnitt in der ganzen Ukraine. Das ist ein essentielles Element der ukrainischen Kriegsführung geworden. Und das ist eigentlich auch das Absurde an dieser Situation. Wir haben einerseits in diesem Krieg das Comeback des Schützengrabens erlebt. Mhm. Also etwas, das eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr so gesehen wurde. Und dann kommt aber auch noch dieses futuristische Element des Drohnenkriegs dazu. Und mhm. das Resultat ist eigentlich dieses apokalyptische Schlachtfeld, das aber gläsern geworden ist. Also es gibt selbst im Schützengraben kein Verstecken mehr, weil Drohnen jede einzelne Bewegung auf diesem Schlachtfeld sofort entdecken.
Jetzt hast du gesagt, du besuchst eben dieses Achilles-Bataillon. Wen triffst du denn da in diesem Hauptquartier?
Я командир батальйону ударної безпілотної авіаційної комплексу «Ахіллес». Це важливо.
In diesem Hauptquartier haben wir unter anderem einen Mann namens Juri Fedorenko getroffen. Er ist der, der dem Achilles-Bataillon seinen Namen gegeben hat, Achilles.
Ah, der heißt so.
Der Kampfname von Juri Fedorenko ist Achilles. Und Fedorenko ist eine ziemliche Erscheinung, ein Hühne von einem Mann, okay. ein goldener Ohrring. Ist ein junger Typ, 32 Jahre, glaube ich. Mhm. Und er gilt als einer dieser Männer, die den Nutzen der Drohne auf dem Schlachtfeld überhaupt erst wirklich erkannt hat und das dann auch eingesetzt hat.
Was ist aus seiner Sicht quasi der Hauptvorteil oder quasi das durchschlagende Argument gewesen, darauf zu setzen?
Also einerseits ist es natürlich die ständige Sichtbarkeit von allen Entwicklungen. Und was er zum Beispiel sagt, ist, dass sie Angriffe, Vorstöße der Russen stoppen können, bevor diese überhaupt begonnen haben. Also sobald sich irgendwo Truppen und Panzer sammeln, können sie schon mit sprengstoffbeladenen Drohnen dahin fliegen und diese Truppen und Fahrzeuge unschädlich machen.
Wie muss ich mir eigentlich diese Drohnen vorstellen? Also ich gebe zu, ich kenne Drohnen eigentlich quasi von der Freizeit, Leute, die mit Drohnen spielen, oder ich kenne diese Drohnen, die man halt aus den Medien kennt, diese riesigen Geräte, einfach ohne Piloten, die ganz weit oben im Himmel umherschwirren. Von was für Drohnen sprechen wir jetzt da?
Also was im Ukraine-Krieg besonders relevant ist, sind all diese Kleindrohnen, die du und ich eigentlich auch im Mediamarkt kaufen könnten.
Okay.
Das sind ursprünglich für zivile Zwecke entwickelte Drohnen, die jetzt im Ukraine-Krieg umfunktioniert wurden für kriegerische Zwecke. Also einerseits haben wir Drohnen, die zur Überwachung dienen. Die schwirren über dem Gefechtsfeld und haben alles im Blick. Dann gibt es aber auch die Bomberdrohnen. Das sind Drohnen, die über feindliche Stellungen fliegen und dort Granaten oder größere Sprengsätze abwerfen. Mhm. Dann haben wir auch noch die sogenannten FPV-Drohnen. Das sind eigentlich ganz kleine Kamikaze-Drohnen, die mit Sprengstoff bestückt sind und von einem Piloten direkt in ihr Ziel gesteuert werden. Die sind extrem wendig und extrem präzise. Und die Piloten, die die steuern, haben so eine Brille auf, wo sie eigentlich die Perspektive der Drohne einnehmen. Die können wir überall kaufen. Und wenn du genügendes technologisches Know-how hast, kannst auch du diese zu einer Waffe umbauen.
Und gesteuert wird das Ganze von diesem Hauptquartier?
Nein, gesteuert wird das nicht im Hauptquartier. Also im Hauptquartier laufen eigentlich alle Aufnahmen dieser Überwachungsdrohnen zusammen und da können sie eben entdecken, was für Truppenbewegungen gibt es auf der russischen Seite. Aber die eigentlichen Drohnen, die die Angriffe ausüben, die werden eigentlich direkt an der Front gestartet und gesteuert. Mhm. Und wir haben eben so eine Einheit begleitet in ihrem Einsatz an der Front.
Wo sind die?
Also ganz genau kann ich dir das nicht sagen. Das muss geheim bleiben, weil wir wollen diese Stellung ja nicht verraten. Ich kann sagen, es ist in der Ostukraine, im Donbass. Mhm. Und die Stellung, das ist eigentlich ein Erdloch, aber man könnte es auch als Bunker beschreiben. Also es ist in einer Böschung, wurde ein großes Loch eingegraben, wo man dann Baumstämme darüber gelegt hat, um ein Dach zu machen und die Stellung vor Artillerieangriffen zu schützen.
Ziemlich rudimentär.
Es ist extrem rudimentär. Die Wände sind aus Erde. Man sitzt da auf Munitionskisten und packen dann moderne Technologie aus. Also einerseits haben sie ein Starlink-Terminal. Das ist eigentlich so eine Schüssel, die sie gegen den Himmel richten. Und dank dem haben sie dann WLAN über Satellit. Dann haben sie Tablets, auf denen Sie einerseits die Videoaufnahmen der Drohnen sehen, aber auch Ihre Position auf der Karte. Sie haben Handys, mit denen Sie über WhatsApp in Kontakt sind, um die Koordinaten Ihres nächsten Zieles zu erhalten, zum Beispiel.
Und Sie entdecken ja russische Soldaten, das hast du uns am Anfang ja gleich erzählt, diese beiden russischen Soldaten, die sich über diese hellen Punkte verraten. Was passiert dann?
Also der Drohnenpilot positioniert seine Drohne über diesen zwei Soldaten, die liegen regungslos in einem Erdloch. Wahrscheinlich hören sie diese Drohne, die über ihnen schwebt. Und der Pilot richtet dann seine Drohne so aus, direkt über dem Erdloch. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Knopfdruck.
Was geht dir da durch den Kopf? Ich meine, du bist da sehr nah dabei.
Also es ist völlig eine absurde Situation. Ich habe mir da überlegt, sehe ich jetzt dann gerade live dabei zu, wie zwei Menschen sterben? Und durch diesen Drohnenflug von der ukrainischen Position bis hin zu den russischen Soldaten hatte ich erstmal ein wirkliches Gefühl dafür, wie nahe der Krieg wirklich ist. Also diese Linie Null, wo die eigentlichen Kämpfe passieren.
Was passiert da? Also die Russen, die beiden Russen sind im Visier des Drohnenpiloten.
Genau, und der Pilot zielt, er hat dafür auf seinem Bildschirm so ein grünes Kreuz und visiert dann diese beiden Russen an. Dann drückt er auf den Knopf und dann fällt eine erste Granate. Aber er merkt, dass er nicht treffen wird und die Granate fällt dann tatsächlich einige Meter entfernt von diesem Erdloch auf den Boden und explodiert in einem großen Feuerball. Aber weil die beiden Russen halt in einem etwa knietiefen Erdloch liegen, passiert ihnen nichts.
Okay, und dann?
Ja, der Pilot hat noch eine zweite Granate geladen. Das heißt, er richtet seine Drohne noch einmal neu aus. Das grüne Kreuz verschiebt er leicht.
Drohe пішов.
Und drückt dann erneut auf den Knopf und wieder sieht man diese Granate in die Tiefe fallen. Und diesmal fliegt sie direkt auf dieses Loch zu und dann plötzlich nichts. Es passiert einfach nichts.
Nichts.
Ай, хорошо. Ну, та пизда, блядь. Ёбаный рот, нахуй. Пиздец. Не разрыв, не разрыв. Влучание, але не разрыв.
Die Granate, die er abgeworfen hat, ist ein Blindgänger und er hat dann nachher noch gesagt, ja, weißt du, vielleicht haben die beiden gebetet und Gott hat sie erhört und ihnen gesagt, ich gebe euch noch eine Chance, um wieder nach Hause zu gehen.
Also Drohnen sind irgendwie kein Heilsbringer in diesem Krieg.
Ja, grundsätzlich stellen sich beim Einsatz von Drohnen diverse Schwierigkeiten. Also ein großes Problem ist natürlich das Wetter. Wenn es zu fest regnet oder windet, kann man mit den Drohnen nur schwer fliegen. Was aber auch noch ein Thema ist, ist Drohnen, das sind Verbrauchsmaterial, also eben diese FPV-Drohnen, die stürzen sich in das Ziel und explodieren. Also wie bei der Artilleriemunition brauchen die Ukrainer einen stetigen Nachschub von Drohnen.
Ja, stimmt.
Und die allermeisten dieser Drohnen werden in China produziert. Und wer hat die besseren Verbindungen zu China?
Aha, ja, Russland.
Genau. Das heißt, die Russen kommen derzeit viel einfacher an Drohnen in großer Zahl heran als die Ukrainer. Und das ist ein Problem.
Und was machen die? Also wo besorgen sich die Ukrainer die chinesischen Drohnen?
Also einerseits können sie nach wie vor diese in China bestellen, auch im Internet. Gleichzeitig sind sie angewiesen auf die Hilfe von Freiwilligen, von Spendern, die international in den Supermärkten solche Drohnen bestellen und diese dann in die Ukraine schicken.
Also das läuft wirklich so niederschwellig. Also rein theoretisch könnte jetzt Achilles auf saturn.de eine Drohne bestellen.
Das könnte er tun und das passiert wahrscheinlich auch. Aber eben, sie müssen umgewandelt werden zu Waffen. Das heißt, sie müssen einerseits aufgerüstet werden und gleichzeitig, weil dieser Drohnenkrieg ja mittlerweile von beiden Seiten ausgeübt wird und auch bekämpft wird, muss man diese Drohnen immer wieder neu modernisieren. Und zu diesen Zwecken hat jetzt zum Beispiel das Achilles-Bataillon auch eine eigene Werkstatt aufgebaut. Die haben wir dann auch besucht.
Eine Werkstatt? Also wie sieht es dort aus?
Also wenn man da reinläuft, das ist im Erdgeschoss von so einem Plattenbau. Das ist wahrscheinlich mal ein Supermarkt gewesen oder so. Das sind große Räume und da drin sieht es ein bisschen aus wie in einem Robotik-Startup, das noch nicht so lange existiert. Also okay. Es sieht relativ improvisiert aus. Da hat man ganz viele Soldaten, die an Tischen sitzen und löten und Drohnen zusammenbauen. In der Ecke steht ein 3D-Drucker, der Halterungen für Granaten druckt. Okay. Also ganz viele Gerätschaften in einem Raum.
Was ist denn die große Herausforderung für diese Soldaten, die dort jetzt daran arbeiten? Was ist die Schwierigkeit?
Also einerseits müssen sie alle Drohnen, die dann im Schlachtfeld zum Einsatz kommen, für den Kampf vorbereiten. Das Achilles-Bataillon verbraucht etwa 70 solche FPV-Drohnen am Tag. Aha. Und um 70 FPV-Drohnen an die Front schicken zu können, müssen sie 100 Drohnen verarbeiten, weil das sind eigentlich Billiggeräte und gewisse Drohnen müssen sie gleich wieder entsorgen. Und andererseits geht es sehr stark um Frequenzen. Mhm. Also ich habe gesagt, es gibt an der Front ganz viele Störsender. Die Russen versuchen, die ukrainischen Drohnen zu stören und umgekehrt. Die Drohnen funktionieren ja über Funkfrequenzen und wenn man es schafft, diese Frequenz zu unterbinden, dann stürzt die Drohne einfach ab oder kann nicht mehr gesteuert werden. Das heißt, man ist wirklich zur Modernisierung gezwungen. Einerseits, wie kann man vielleicht neue Frequenzen benutzen, die noch nicht gestört werden können? Oder wie können wir bessere Störsender entwickeln, um die russischen Drohnen abzufangen? Es ist wie ein ewiges Hin und Her. Jemand entwickelt eine bessere Drohne, dann entwickeln die anderen wieder einen besseren Störsender. Das heißt, je länger der Krieg dauert, desto ausgefeilter werden diese Drohnen. Es geht hin und her in einer Entwicklung von Waffen und Gegenwaffen.
Schon erstaunlich, oder? Normalerweise hört man immer von einer langjährigen Forschung an einer besonderen Waffe und die dann irgendwann mal in einem Krieg zum Einsatz kommt und jetzt findet das alles parallel statt.
Das ist so, ja. Und ich glaube auch, die Ukrainer, die testen das jetzt alles live im Feld, die testen eine Art des Krieges, die wahrscheinlich die Zukunft der Kriegsführung beeinflussen wird. Mhm. Weil diese Geräte sind so effektiv geworden, sie sind auch so billig, dass der massenhafte Einsatz dieser Geräte einfach entscheidend sein kann. Mhm. Und ich würde sagen, wir beobachten hier wirklich den ersten echten Drohnenkrieg der Geschichte.
Die Frage ist jetzt natürlich, kann man schon abschätzen, zugunsten von wem dieser erste Drohnenkrieg ausgehen wird?
Ursprünglich waren die Ukrainer im Vorteil. Also sie haben zuerst diese handelsüblichen Drohnen auf dem Schlachtfeld eingesetzt, haben damit die Russen extrem überrascht. Aber die Russen haben sehr schnell aufgeholt. Sie haben sehr schnell investiert in die Drohnentechnologie, haben vieles kopiert und übernommen, was die Ukrainer machen. Und jetzt herrscht eigentlich technologische Parität. Aber wie ich dir gesagt habe, die Russen haben einerseits ihre guten Beziehungen zu China, die in dieser Situation, wo China eigentlich das einzige Land ist, das massenhaft Drohnen in dieser Qualität herstellen kann, ist. Und andererseits, wir wissen es auch, Russland hat trotz europäischen Sanktionen immer noch einen stetigen Geldfluss und sie können sich sehr viele Drohnen leisten. Mhm. Also es sieht im Moment wirklich danach aus, als würde Russland die Überhand im Drohnenkrieg gewinnen.
Lieber Jonas, vielen Dank.
Danke dir.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin David Vogel. Bis bald.